Deutschlandfunk, der Tag.
Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone.
Giorgia Meloni, Italiens Regierungschefin, ist überzeugt, Aufnahmelager an der EU-Außengrenze, das sei die Lösung für Europas Asylpolitik. Wir haben sie da gerade im O-Ton gehört. Bis zu 3.000 Menschen sollen da eine Unterkunft finden, und zwar so lange, bis die Verfahren zur Bearbeitung von Asylanträgen zügig abgeschlossen werden können. Und selbstverständlich, so Meloni weiter, auch zum Zweck der Rückführung. Ja, also ab nach Albanien prüfen, ablehnen, rückführen, und wer doch Asyl erhält, der darf rein nach Italien. Ein guter Plan, oder geht das Ganze auf Kosten von Humanität und Rechtsstaatlichkeit? An diesem Mittwoch, 16. Oktober, sind die ersten Geflüchteten, die eigentlich ja nach Italien wollten, nun also in Albanien angekommen, und was sie dort erwartet, darüber erfahren wir gleich mehr. Danach ein Gespräch über die Kanäle der Hamas in Berlin. Wir hören von unserem Korrespondenten, wie Islamisten hier in Deutschland gezielt infiltriert werden, um den Hass der Hamas auch hierzulande zu säen. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Giorgia Meloni hat offenbar ein Gespür für gutes Timing. Nur einen Tag vor dem EU-Gipfel, auf dem es morgen am Donnerstag in Brüssel ja wegen der umstrittenen Migration wieder mal ziemlich hoch hergehen wird, nur einen Tag vorher also meldet Italiens Regierungschefin heute Vollzug. Die italienische Marine hat zum ersten Mal Migranten nach Albanien gebracht und deren Asylanträge, das ist eben das Neue, das Besondere, die sollen jetzt dort vor Ort bearbeitet werden. 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch sind da auf dem Weg von Libyen in internationalen Gewässern aufgegriffen worden. Und ganz genau beobachtet das mein Kollege Wolfgang Fichtel vom Studio Wien aus. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Wolfgang.
Hallo Barbara.
Ich habe es eben schon gesagt, im Hafen angekommen. Das bringt mich natürlich zu der Frage, ob Albanien aus deiner Sicht denn ein sicherer Hafen ist für Menschen, die möglicherweise unter Einsatz ihres Lebens, auf jeden Fall aber unter großen Strapazen, sich auf den Weg nach Europa gemacht haben.
Naja, die Flüchtlinge wollten eigentlich nach Europa, in die Europäische Union, nach Italien und kamen noch nicht mal in die Gewässer Italiens. Irgendwo im Mittelmeer in ihrem Boot vor der italienischen Insel Lampedusa wurden sie dann aufgefischt. Der Hafen, der nordalbanische schöne kleine Hafen Gjongin, der ist schon sicher. Aber die Frage ist ja, ob die Flüchtenden wirklich überhaupt jemals in Albanien ankommen im juristischen Sinn. Eigentlich nicht. Wir haben sie gesehen vom Schiff runter, dem italienischen Kriegsschiff Libra, ging es ein paar Meter zu Fuß zum Aufnahmezentrum im Hafen. Da werden sie jetzt registriert, ärztlich untersucht, übernachten da wohl auch die erste Nacht. Dann geht's mit dem Polizeibus eine halbe Stunde nach Jada ins eigentliche Asylzentrum für die Wochen dann bis zur Entscheidung. Und auch das ist per Vertrag Italiens mit Albanien ein territoriales Gebiet, also Italien auf albanischem Boden. Eigentlich kommen die Flüchtlinge gar nicht in Albanien an.
Der Spiegel und nicht nur der schreibt jetzt bei der Beurteilung dieses Lagers in Albanien von einem, ich zitiere, Mini-Guantanamo. Würde ich natürlich gerne von dir wissen, ist das angebracht, beziehungsweise was weißt du, wie die Menschen dort untergebracht werden, wie menschenwürdig?
Also wir konnten es besuchen. Guantanamo konnten wir nicht besuchen. Ich glaube, da ist viel Stacheldraht drumherum und schwer bewaffnete Wachen. Das sieht in Albanien anders aus. Es stehen da neue Wohncontainer, doppelstöckig, Metallbetten drin, 4 in einer Wohnbox, Sanitär, WC, Duschen extra. Das sieht neu alles ganz okay aus, vielleicht ein bisschen eng. Drumherum um das Lager ein 6 Meter hoher Blechzaun, Überwachungskameras überall, aber kein Stacheldraht oder sowas. Also alles neu, etwas steril, aber eigentlich ganz okay. Und die Italiener sagen, naja, es geht um den 4 Wochen Aufenthalt, dann wollen wir die Verfahren abgeschlossen haben und dann kommen die weiter, entweder nach Italien, wenn sie anerkannt werden, oder zurück in ihre Herkunftsländer, wenn das geht.
Kommen wir auf das Verfahren gleich nochmal zu sprechen. Lass mich nochmal einen Moment bei dem Ort, bei dem Zentrum oder manche sagen im Lager selbst bleiben. Mindestens 1.000 sollen dort mittelfristig untergebracht werden oder sogar mehr. Das Ganze liegt, du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, jetzt ziemlich abgelegen auf einem ehemaligen Militärstützpunkt. Ich komme also nochmal zurück auf diejenigen, die Kritik üben an dieser Art der Unterbringung. Du hast es jetzt ein bisschen eingeordnet, es geht eigentlich. Ist denn dann diese Kritik auch von Menschenrechtsorganisationen, ist die aus deiner Sicht nicht berechtigt?
Die Kritik geht ja vor allem ums Verfahren, Asylverfahren rauszuverlagern aus Europa in ein sogenanntes sicheres Drittland, so würde ich Albanien schon nennen. Das ist die Hauptkritik. Die Unterbringung, die ist so, wie sie ist, einfach. Es soll in der Endausbaustufe Platz sein für 3000 Flüchtlinge, das steht im Vertrag. Ob es jemals so weit kommt, im Moment haben so 800, 880 Platz, stehen noch Baumaschinen auf dem Gelände, auf dem ehemaligen Gelände des Militärstützpunkts, wo schon die ersten Wohncontainer stehen und die 16 auch dann spätestens morgen ankommen werden. Aber die Kritik der NGOs, der Aktivisten geht vor allem gegen das Verfahren, das auszulagern, weg von Europa, weg nach Albanien.
Und da betont der italienische Staat, der das Ganze ja initiiert hat, betont jetzt, diese Asylzentren, die würden nach italienischem Recht und mit italienischem Personal betrieben. Die Richter, die dann über die Asylverfahren urteilen oder entscheiden, die sollen, heißt es, per Video aus Rom zugeschaltet werden. Wer kontrolliert das Ganze, ob das auch wirklich so eingehalten wird?
Gute Frage. Naja, zuerst mal die italienischen Behörden selbst und dann nehme ich schon an, dass es auch Anwälte gibt, die die Asylsuchenden vertreten. Ausdrücklich eingeladen sind aber auch Beobachter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, die das Verfahren beobachten sollen. Und auf die Frage, wir haben das mal besichtigt vorher, ob wir Journalisten da jederzeit reinkommen, hieß es, anmelden muss schon sein. Aber ja, wir dürfen jederzeit nachschauen, wie das Prozedere da so läuft. Also eine Kontrolle dürfte stattfinden. Und da achten die im Moment auch peinlich genau, weil sie wollen ja was erreichen. Sie wollen ja zeigen, dass es funktioniert, dass es korrekt abläuft. Drum jetzt noch relativ offene Türen, wenn ich das so sagen kann.
Und ich meine, die Verfahren haben noch nicht mal begonnen. Die ersten Männer kommen jetzt heute erst an. Lässt sich dennoch vielleicht schon einschätzen, welche Chance diese Männer, die dort ankommen, auf Asyl haben werden in Europa, in Italien?
Naja, es kommen ja ganz bestimmte Flüchtende da an, jetzt aus Bangladesch und aus Ägypten. Das sind zwei Länder, die als sicher gelten aus der Sicht Italiens. Ich nehme mal an, da gibt es keine Änderung zur bisherigen Praxis. Es gibt Länder, wo die Anerkennungsquote auch jetzt schon in Italien ziemlich niedrig war. Die wird sich nicht erhöhen in Albanien. Man verspricht sich nur, dass die Entscheidungen schneller fallen. 4 Wochen, das ist das Ziel, aber schon inklusive Einspruch und Berufungsverfahren, sagen die Italiener. Aber das müssen wir uns jetzt mal anschauen, wie das funktioniert.
Wolfgang, du hast da eben schon so einen kleinen Hinweis gegeben, indem du gesagt hast, Bangladesch, Ägypten, das sind Länder, die als Herkunftsländer, die als sicher eingestuft werden von Italien. Kann man denn spekulieren oder ließe sich denn sagen, wer kommt da nach Albanien und wer darf weiter nach Italien? Wird das an irgendeiner Stelle schon entschieden oder ausgesiebt? Weißt du da was?
Na, entschieden wird im Asylzentrum, deshalb gibt's das da und wessen Antrag anerkannt wird, der darf dann nach Italien. Gar nicht nach Albanien kommen, aber Frauen, Kinder, Kranke, Verletzte, Folteropfer, die kommen weiter wie bisher nach Italien. Und die anderen, die nicht anerkannt werden in diesem beschleunigten Verfahren, kein Schnellverfahren, sondern es soll ja alles ganz korrekt ablaufen, aber man hat sie alle zusammen und konzentriert sind die Behörden dann da dran, drum diese 4-Wochen-Frist. Wer da nicht anerkannt wird und wessen Einspruch auch nicht anerkannt wird, der soll dann zurück in sein Herkunftsland, wenn er da angenommen wird.
Und bislang wissen wir aber ja aus der ganzen Problematik der Asylpolitik in der Europäischen Union, scheitern die Abschiebungen ja oft aus verschiedensten Gründen, unter anderem deshalb, weil die Herkunftsländer ihre eigenen Leute nicht zurücknehmen wollen. Was ist denn, wenn das jetzt wieder passiert?
Also da ist zumindest vereinbart und da hat Albanien auch Wert drauf gelegt, dass die dann nicht irgendwo in Albanien bleiben dürfen, sondern dass Italien die abgelehnten Asylbewerber, die nicht zurück können in ihr Herkunftsland, von denen nicht angenommen werden oder aus irgendwelchen anderen Gründen da nicht hingebracht werden können, dass die dann nicht in Albanien bleiben, sondern einfach zurück nach Italien oder überhaupt nach Italien gebracht werden.
Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was Italien plant, was es da in Kooperation mit Albanien auf die Beine gestellt hat. Blicken wir vielleicht mal auf die auch politische Lage in Albanien selbst. Ein Land auf dem Balkan, das in die Europäische Union strebt. Die Gespräche laufen auch mit Brüssel. Wie steht es denn um die Rechtsstaatlichkeit in Albanien?
Also Tirana, die Hauptstadt, boomt. Idi Rama will nach Europa, in die EU. 2030 hat er jetzt genannt, ganz stolz als Datum. Also nach der europäischen Zeitrechnung ist das quasi übermorgen. Rechtsstaatlichkeit, da wird dran gearbeitet. Korruption vor allem und organisierte Kriminalität sind das Problem. Das ist nicht nur ein Klischee, das ist auch wirklich so. Und sagen wir mal, Albanien strengt sich sehr an. Die wollen da rein. Die laden zum Beispiel, weiß ich, Juristen aus Deutschland ein zum fachlichen Austausch nach Tirana. Und die Deutschen wundern sich dann etwas, warum der staatliche albanische Beauftragte gegen Geldwäsche zum Kaffeetrinken nur mit vier schwer bewaffneten Bodyguards kommt. Also es bewegt sich was, es ist der Wille da, Rechtsstaat mit EU-Niveau, das wird noch dauern, aber das ist ja auch Europäische Union, der Weg ist auch ein Ziel.
Ja, aber das ist dann jetzt natürlich die Frage aller Fragen, beziehungsweise genau das, wo die Meinungen in der EU auseinandergehen. Ist Albanien, so wie du es jetzt im Status quo beschreibst, ein verlässlicher Partner in der Migrationspolitik?
Albanien will es zumindest sein. Idi Rama hat auch gesagt, viele, viele europäische Länder haben bei ihm angefragt, ob sie auch so einen Deal machen könnten wie Italien. Aber er will das nur mit Italien machen, aus alter Freundschaft. Es gibt wirklich enge Beziehungen von Italien mit Albanien. Da will er das jetzt mal ausprobieren. Und dann ist das natürlich ein Testfall. Nicht nur für die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und für Idi Rama als Drittland, sondern auch für die anderen Partner in der EU. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das ja auch als Modell beschrieben, was man sich jetzt genau anschauen muss. Wenn das funktioniert, könnte das Modell sein. Und natürlich werden sie in Albanien drauf schauen, dass das funktioniert. Also da gibt man sich wirklich Mühe, weil da hängt eine ganze Menge dran. Auch für Albaniens Ruf, auch auf dem Weg in die Europäische Union.
Also das wäre, wenn ich so bei der Frage bin, cui bono, wem nützt das Ganze? Das wäre die Antwort. Wir wollen in die EU und jetzt zeigen wir euch mal, dass wir ein guter Partner in der Asyl- und Migrationspolitik sein können, wie immer man gut dann definiert.
Man braucht auf jeden Fall auf dem Weg in die EU gute Freunde, alte Freunde wie Italien, die auch neue Freunde bleiben sollen. Man wundert sich ja, Idi Rama, muss man wissen, ist Chef der sozialistischen Partei in Albanien. Das sind nach unserer Einordnung die Linken. Und Giorgia Meloni von der Fratelli, das ist natürlich eher außenrechts. Aber die kommen offenbar wunderbar klar, haben sich besucht. Giorgia Meloni kam in die Sommerresidenz von Idi Rama letzten Sommer. Da haben sie dieses Abkommen ausgeheckt. Also Idi Rama ist auf der Suche nach alten und neuen Freunden, die dann Fürsprecher sein werden, wenn es darum geht, in die EU zu kommen. Und er verhält sich auch extrem EU-freundlich bei allen Gelegenheiten.
Wolfgang, jetzt haben wir viel über die offiziellen Stellungnahmen und auch Absichten gesprochen, welche Regierung möchte was. Lass uns abschließend nochmal darauf schauen, wie das Ganze in Albanien selbst bei den Leuten in der Öffentlichkeit ankommt. Was kannst du uns da sagen?
Also überraschend gut. Die Albaner sagen von sich selber, sie sind gastfreundlich. Sie erinnern sich, als sie selber auf der Flucht waren und sehr nett aufgenommen wurden, gut aufgenommen wurden in Italien. Viele Familienangehörige sind da noch. Und drum sagen die jetzt, warum auch nicht Flüchtlinge hier? Es gibt einen Vertrag, einen Deal, Albanien kann hilfreich sein. Das ist dann schon okay. Und im Ort Jada muss man wissen, wo das Flüchtlingszentrum ist, das Asylzentrum. Das ist ein echtes Nest, verlassen unter den Karsthügeln, der Flughafen schon lang verlassen. Da wohnen vor allem ältere Männer im Rentenalter. Und die sitzen im Café und sagen, na ist doch okay, warum machen die eigentlich den Zaun drumherum? Die können auch so zu uns zum Kaffee trinken kommen. Also man geht da sehr offen damit um und hat offenbar gar kein Problem. Kritik gibt es ein bisschen in der Hafenstadt. Die wollen viel mit Tourismus machen, fürchten ein bisschen um ihren Ruf, aber Proteste, wie man sie vielleicht erwarten könnte bei so einem aufsehenerregenden Projekt, gibt es ganz wenige in Albanien.
Abschließend würde ich gerne noch deine Meinung hören. Aus deiner Sicht als Berichterstatter, der von Wien aus auf den Balkan draufschaut, ist das etwas, was Zukunft haben könnte in der europäischen Asylpolitik?
Wir schauen von Wien aus im Moment auch ein bisschen auf Wien, wo ein Rechtspopulist gerne Kanzler werden möchte und wo es auch um die Migrationsfrage ging im Wahlkampf und wo der im Moment nur geschäftsführende Bundeskanzler schon mal was gesagt hat zum Gipfel in Brüssel, bei dem es ja ab morgen um Migration gehen wird. dem ist dieses Modell Albanien-Italien ganz sympathisch. Er sagt, das müssen wir uns genau anschauen, ob das nicht eine Möglichkeit ist, dass wir ausweiten können. Und seine zuständige Ministerin schiebt den Satz nach, die Europaministerin Ed Stadler, naja, wir waren da früher ein bisschen rechts außen angesiedelt, aber jetzt sind wir mit dieser Meinung Mainstream geworden. Schauen wir mal. Also ich glaube, da rollt was auf uns zu, weil sich insgesamt in der EU das Meinungsspektrum bei dem Problem bewegt hat. Und wenn das korrekt abläuft, man muss es sich genau anschauen. Also wirklich, Albanien ist jetzt ein Testfall.
Und wir merken wieder mal, alles hängt mit allem zusammen, vor allem in dieser Europäischen Union, in Europa. Wolfgang Fichtel in Wien, Dankeschön für deine Informationen und Einschätzungen.
Gern geschehen.
Fast ein Jahr ist es her, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD die in Deutschland agierende palästinensische Organisation Samidun verboten hat. Wegen Israel und judenfeindlicher Propaganda. Viele der Samidun-Aktivisten, die sind aber weiterhin tätig, jetzt in einer palästinensischen Gruppierung namens Massa Badil. Ein Bindeglied zwischen Hamas und bestimmten demonstrierenden Gruppen hier in Deutschland. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Recherche des Vereins DEMOG. Sebastian Engelbrecht aus unserem Deutschlandfunk-Landesstudio in Berlin hat sich diese Recherche genauer angesehen. Sebastian, zunächst einmal der Blick auf diesen Verein DEMOG. Was ist über den bekannt?
Ja, das ist ein Recherchenetzwerk mit Sitz in Berlin. Die forschen zu antidemokratischen Bewegungen und speziell zum Antisemitismus. Der Verein wird gefördert von verschiedenen Bundesministerien, unter anderem durch deren Bundesprogramm Demokratie leben. Das ist ein Programm vom Bundesfamilienministerium. Sie werden gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Das ist auch eine Bundesstiftung. Und durch das Land Berlin. Da arbeiten ungefähr 9 Leute. Die meisten tun das hauptamtlich. Und viele von denen waren früher beim Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Das ist also eine seriöse Quelle.
Seriös auf jeden Fall. Das wird deutlich aus deinen Angaben. Ist sie auch unabhängig?
Unabhängig natürlich nicht. Wenn man sieht, dass sie von der Regierung gefördert wird, dann kann man sagen, sie ist in gewisser Weise auch abhängig vom Staat. Also völlig unabhängig kann man nicht sagen.
Dann lass uns mal gucken auf die wichtigsten Ergebnisse, die dieser Verein DEMOG herausgearbeitet hat in seiner Recherche, wie also Massa Badil in Deutschland Infiltration betreibt.
Ja, also Massa Badil, so hat DEMOG das herausgefunden, ist ein Netzwerk, hat sich in Westeuropa gegründet im November 2020. Und Massa Badil ist sozusagen ein Scharnier, einerseits zwischen Terrorgruppen wie der Hamas, den Houthis oder auch dem palästinensischen islamischen Dschihad, die also im Mittleren Osten operieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite den pro-palästinensischen Gruppierungen, die auf den Straßen in Europa vor allem seit dem 7. Oktober, aber auch vorher für Aufsehen sorgen. Und Massa Badil wirbt innerhalb der palästinensischen Diaspora in Europa, aber auch in anderen Kontinenten für den bewaffneten Kampf gegen Israel. Also auch in Kanada, in den USA, auch in Brasilien sind die aktiv. Und der 7. Oktober ist für die ein ganz zentrales Datum. Der wird von den Aktivisten von Massa Badil immer wieder als glorreicher Tag bezeichnet. Und mehrere Führungskräfte und Aktivisten der Organisation leben eben auch in Deutschland, sind hier aktiv und die veranstalten Seminare, Demonstrationen, Konferenzen und versuchen ein breites Bündnis gegen Israel, gegen den jüdischen Staat aufzustellen. Und sie laden eben ranghohe Vertreter der Hamas oder des islamischen Dschihad oder der Houthis ein zu diesen Online-Seminaren. Aktiv sind da ungefähr ein Dutzend Aktivisten und zu diesen Seminaren kommen, so sagt es DEMOG, Personen im dreistelligen niedrigen Bereich, also etwas über 100 Leute kommen dann bei so einem Seminar zusammen. Und vielleicht ein Beispiel, einen Monat nach dem Überfall der Hamas ist auf Einladung von Massa Badil der Hamas-Sprecher Hossam Badran zu einem Online-Seminar eingeladen worden und Badran hat den pro-palästinensischen Aktivisten in Europa gedankt. Badran übrigens selber ist für zahlreiche Selbstmordattentate während der zweiten Intifada mitverantwortlich. Er hat den Aktivisten hier auf der Straße gedankt. Eure Bewegungen sind sehr wichtig, hat er gesagt. Er glaube, dass sie eine wichtige Rolle spielten bei der Umkehrung des zionistischen Narrativs. Und mit dem zionistischen Narrativ meint er, dass eben der 7. Oktober barbarisch und terroristisch gewesen ist. Und mit Hilfe der pro-palästinensischen Aktivisten habe man eben erfolgreich in Europa dieses Narrativ umkehren können. Und dafür hat der Hamas-Sprecher den Aktivisten in Europa gedankt.
Also wir hören schon Online-Seminare, wie so oft findet also ein Großteil der Infiltration, auch der Aktivierung im Netz statt. Weißt du mehr, wie diese Seminare ablaufen, welche Inhalte die haben?
Es geht da auch um ganz konkrete Dinge. Ein Beispiel, es gab den stellvertretenden Leiter der Medienbehörde der jemenitischen Houthis, der war auch zu einem solchen Seminar eingeladen und der hat dann in einem dieser Seminare technisch versierte Sympathisanten zur direkten Unterstützung aufgefordert, hat gesagt, Personen mit technischem und ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen, die sollten sich doch direkt mit den Widerstandsgruppen in Palästina in Kontakt setzen. Also das ist schon im Einzelnen dann auch eine Arbeit, bei der konkret gearbeitet wird am militärischen Widerstand, verbunden mit dem, ich würde mal sagen, links-islamistisch-studentischen Widerstand auf Europas Straßen.
Diese Terrorgruppe Masar Badil, ist diese Gruppe vor allem in Berlin aktiv oder sind das bundesweite Netzwerke?
Ich hatte es ja so ansatzweise schon gesagt, dank des Internets sind sie interkontinental unterwegs. Die Organisation oder die Vereinigung DEMOK hat aber vor allem beobachtet Seminare, die eben in Europa stattfinden, wo die Hamas vor allem mit westeuropäischen Bewegungen verbunden wird. Und das ist das Problem. Ich habe bei DEMOK nachgefragt, was wissen wir darüber, wer daran teilnimmt? Und die haben jetzt also keine Mitgliederlisten von den Online-Seminar-Teilnehmern. Sie sagen, das sind europaweite Seminare, da nehmen auch viele Deutsche teil und natürlich dann innerhalb Deutschlands auch viele Berliner. Und das ist ja die Szene, die ich im Wesentlichen beobachte.
Genau, du bist unser Landeskorrespondent in Berlin. Jetzt haben wir schon über die verschiedenen Milieus, Gruppierungen gesprochen. Was nimmst du denn an Reaktionen wahr, die es auf diese Aktivitäten von Masar Badil gibt?
Ich habe angefragt bei der palästinensischen Mission. Das ist sozusagen eine Art palästinensische Botschaft hier in Berlin. Die hat nicht reagiert auf meine Anfrage, wie sie zu Masar Badil stehen. Und stellvertretend habe ich dann die deutsch-palästinensische Gesellschaft angefragt und deren Vorsitzenden Nazi Musharbash. Und er hat sich ganz deutlich distanziert von Masar Badil. Er hat gesagt, wir würden am liebsten die Polizei bitten, diese Leute aus jeglicher Demonstration zu entfernen, weil wir, so sagt Nazi Musharbash, weil wir darunter leiden und genau das sei ihr Ziel. Er hält sie also nicht gerade für legitim oder für Demokraten und in demselben Zusammenhang hat er dann gesagt, dass er selber mit verschiedenen anderen linken Organisationen und Friedensorganisationen zu einer alternativen Pro-Palästina-Demonstration aufruft für diesen Freitag um 17 Uhr im Berliner Regierungsviertel.
Was sind denn die Folgen für die Stadt Berlin von all diesen islamistisch, auch teilweise gewaltsamen Demos, die da seit einem Jahr, über einem Jahr, seit dem 7. Oktober in der Hauptstadt stattfinden?
Ja, an dem Jahrestag, am 7. Oktober, haben wir es jetzt wieder erlebt. Nach dem Ende einer Pro-Palästina-Demonstration in Neukölln brannten da Barrikaden über hunderte von Metern in einer Straße. Da wurden Gummireifen angezündet. Die Demonstranten bewarfen die Polizisten und auch Journalisten mit Flaschen und Knallkörpern. Und eben seit dem 7. Oktober 23, also seit einem Jahr, haben Betroffene insgesamt 5000 Strafanträge gegen Demonstranten gestellt. Und das sind im Wesentlichen Betroffene durch diese Pro-Palästina-Demonstrationen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Landfriedensbruch, Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung. Und die Polizeisenatorin sozusagen, die Innensenatorin von Berlin, Iris Spranger, die spricht von einem gravierenden Einschnitt in die Sicherheitslage der Stadt seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres. Der Antisemitismus und der Hass auf Israel werde da bei diesen Demonstrationen offenbar, das sei eine Welle des Antisemitismus, die eben vor allem bei jüdischen Berlinerinnen und Berlinern dann auch Spuren der Angst hinterlasse.
Nun wurden Hamas und auch der Verein Samidun vor ziemlich genau einem Jahr in Deutschland verboten durch das Bundesinnenministerium. Wie reagieren denn Sicherheitsbehörden und Politik jetzt auf diese Organisation, über die wir heute hauptsächlich sprechen, über Mahsa Badil?
Es gibt jetzt noch zu den aktuellen Recherchen von DEMOK keine offizielle Reaktion, aber Mahsa Badil wird im Bundesverfassungsschutzbericht von 2023 schon erwähnt. Und aktuell ist es so, dass ein großes Bündnis von demokratischen Parteien im Bundestag ein Verbot von Mahsa Badil fordert oder zumindest bittet, ein Verbot zu prüfen. Und zwar CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne. Deren Sprecherinnen und Sprecher wollen mehrheitlich ein Verbot dieser Organisation.
Verbietet man eine Organisation, dann wächst die nächste nach.
Genau, das ist die große Frage. Samidun ist verboten. Mahsa Badil tritt an die Stelle von Samidun, vielleicht sogar radikaler als die Vorgängerorganisation. Und wenn man jetzt Mahsa Badil verbietet, ist die große Frage, ja, dann gibt es vielleicht eine neue Organisation unter wieder einem dritten Namen und diese sich radikalisierende Arbeit geht dann weiter. Insofern ist das wirklich die Frage, ob das ein bisschen hilflos ist, was die Politik da für Ideen hat.
Und hilflos vielleicht auch, wenn wir uns da als Medien an die eigene Nase fassen, unser Umgang, unsere Differenzierung, die immer wieder so wichtig ist, dass wir die vornehmen. Samidun verboten, jetzt kommt Mahsa Badil. Und immer wieder fällt natürlich gerade in den Medien der Begriff vom pro-palästinensischen Lager. Wie unsauber ist dieser Begriff eigentlich? Wie sehr vereinfachend und vielleicht zu sehr über einen Kamm scherend?
Der ist sicherlich unsauber, denn in Palästina selbst, in den palästinensischen Gebieten und eben auch unter den Diaspora-Palästinenserinnen und Palästinensern gibt es eine breite Szene. Das ist ja auch immer wieder der Versuch gewesen, sozusagen eine demokratische Parteienlandschaft aufzubauen unter Palästinensern. Da gibt es natürlich auch religiöse Differenzen. Die meisten sind Sunniten, aber es gibt auch schiitische Palästina-Unterstützer. Aber innerhalb der palästinensischen Szene gibt es Fatah-nahe, Hamas-nahe, dann eine eigene Bewegung ist die PFLP, die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die in Europa als Terrororganisation gelistet wird, wie die Hamas. Und es ist aber zu beobachten bei diesen Demonstrationen, dass sie alle diese Gruppierungen seit dem 7. Oktober gemeinsam und ziemlich geschlossen auftreten. Und das ist ja auch ablesbar daran, dass Hamas und Fatah unter chinesischer Ägide Ende Juli sich die Hand gereicht haben und gesagt haben, wir wollen uns miteinander versöhnen oder sich sogar versöhnt haben. Und das spiegelt sich auch auf den Straßen Berlins. Niemand aus der pro-palästinensischen Szene distanziert sich von dieser sich radikalisierenden palästinensischen Öffentlichkeit in Deutschland. Also momentan habe ich schon den Eindruck, man tritt da als ein gemeinsamer Block auf.
Das müssen wir an anderer Stelle nochmal weiter diskutieren, weil auch diese Forderung distanziert euch ist natürlich umstritten. Da gibt es Gegner, Kritiker, die dagegen halten und sagen, warum sollen wir uns distanzieren von etwas, mit dem wir nichts zu tun haben. Aber Sebastian, das können wir heute nicht mehr ausdiskutieren. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Einschätzungen und auch ja, für die Zeit, die du uns heute gegeben hast. Danke dir.
Sehr gerne.
Wir machen Schluss für heute. Wir, das ist mein Kollege Tom Funke in der Redaktion. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Wir beide freuen uns natürlich wie immer über Feedback aller Art gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Das war es jetzt aber auch wirklich. Bis bald und tschüss.